Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Fliegen, mit dem Auto fahren oder mit der Bahn. Die Art, wie wir uns fortbewegen, bestimmt unseren ökologischen Fußabdruck. In dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher geht es in vielen Varianten um den Verkehr und um seine Folgen für das Klima. Gleich zu Anfang ein Interview mit Martin Schmid vom Umweltbundesamt über die Frage, ob Flugreisen auch umweltverträglich möglich sind. Wir gehen außerdem der Frage nach, warum die Niederlande bei der Einführung des Elektroautos mehr Erfolg haben als wir Deutschen. Und wir stellen eine Idee aus Rom vor. Dort kann man Fahrkarten auch mit Pfandflaschen bezahlen. Außerdem im Programm eine große Baumpflanzaktion in Dresden und im Verbrauchertipp die Frage, für wen sich eine Sofortrente lohnt. Flugscham, dieser Begriff, kommt aus Schweden. Dort geht die Zahl der Flugreisenden zurück. Viele Menschen wollen am Boden bleiben, dem Klima zuliebe. Das Umweltbundesamt hat für heute in Berlin zu einer Tagung zum Thema Umwelt und Fliegen eingeladen. Es geht auch, aber nicht nur, um die Frage, ob Flugverkehr auch klimaschonend möglich ist. Darüber möchte ich jetzt mit Martin Schmid sprechen. Er leitet beim Umweltbundesamt die Abteilung für Verkehr, Lärm und räumliche Entwicklung. Guten Tag, Herr Schmid.
Hallo.
Herr Schmid, wie halten Sie es eigentlich persönlich mit Flugreisen?
Also privat versuche ich tatsächlich auf Flugreisen zu verzichten. Allerdings sieht das allerdings tatsächlich anders aus. Da findet immer wieder mal eine Flugreise statt. Ich war zum Beispiel letzte Woche dienstlich in Vietnam und mir ist durchaus bewusst, wie viel Emissionen das verursacht. Das sind 4,5 Tonnen, allein der Flug nach Vietnam hin und zurück. Da könnte man 1,75 Jahre im Auto fahren. Das entspricht etwa der gleichen Menge an Emissionen.
Nun beraten Sie ja darüber, wie Fliegen weniger klimaschädlich laufen könnte. Welche Ansätze gibt es denn da?
Also unserer Meinung nach sind es vor allem erstmal 4 Themen, die man dort angehen muss. Das erste ist tatsächlich die Steuerbeträge, die der Luftverkehr zahlt, an die des Bahn- und Autoverkehrs angleichen. Das ist tatsächlich auch wichtig, weil der Flugverkehr zahlt nur etwa 1/10 der Steuern im Vergleich zu den anderen Verkehrsträgern. Das zweite ist die Bahn fördern. Wir brauchen tatsächlich eine leistungsfähige Bahn, die auch die Ballungszentren schnell verbindet, damit man eben weniger innerdeutsche Flüge hat. Man wird langfristig nicht drumherum kommen, anderen Kraftstoff zu haben. Also mit Kerosin werden Sie keinen Klimaschutz hier einhalten. Das heißt, Sie brauchen auch einen klimaschonenden Kraftstoff. Und für uns ist nicht nur Klimaschutz wichtig, sondern auch Lärmschutz. Deshalb ist der 4. Baustein für uns auch, Lärm zu reduzieren und auch wegzukommen von dem passiven Lärmschutz, den wir betreiben beim Luftverkehr, hin zu mehr aktiven Lärmschutz. Das heißt, wenn der Luftverkehr wachsen will, dann kann er nur mit leiseren Fluggeräten das machen, sonst geht es eben nicht.
Luftverkehr trägt etwa 3% zum weltweiten CO2-Ausstoß bei, aber der Klimaeffekt ist größer. Warum?
Genau, und zwar deshalb, weil die Flugzeuge in der Reiseflughöhe eben auch Wasserdampf emittieren, auch Partikel und Luftschadstoffe. Und die wirken dort eben als zusätzliche Klimagase und Treibhausgase. Das heißt, die Klimawirkung des Luftverkehrs ist viel, viel größer. Man kann letztendlich sagen, wenn eine Tonne CO2 emittiert wird, dann wirkt das aber wie 3 Tonnen CO2 in der Klimawirkung insgesamt, wenn man eben in der Reiseflughöhe ist. Und das ist schon dramatisch, weil eben das bewirkt überhaupt die hohen Emissionen. Also warum der Vietnamflug eben 4,5 Tonnen ausmacht, davon entstehen eben 2/3 eben durch diese Nicht-CO2-Effekte und nur 1/3 wirklich über die direkten CO2-Emissionen, die durch Verbrennen vom Kerosin entstehen.
Und solange es keine synthetischen Treibstoffe gibt, wer ist da der einzige Weg, einfach weniger zu fliegen?
Das wäre sicher ein Weg, ja, dass man tatsächlich weniger fliegt. Aber es wäre vor allem auch wichtig, genau diese synthetischen Kraftstoffe so schnell wie möglich zu entwickeln und auch in den Markt zu bekommen. Das ist auch ein Punkt, warum wir sagen in unserem Konzept, man muss einen sogenannten Innovationsfonds einrichten, der eben genau diese Entwicklung dieser Kraftstoffe voranbringt und mittelfristig bis 2030 auch eine Quote einführt, erst national, dann europäisch, um diese Kraftstoffe in den Markt zu bekommen, damit es auch jetzt tatsächlich Schwung aufnimmt.
Wie können solche synthetischen Kraftstoffe funktionieren? Geht es da um Wasserstoff vor allem? Da gab es ja gestern auch vor der Bundesregierung Gespräche, wie das stärker gefördert werden soll.
Genau, der Wasserstoff ist jetzt eher ungeeignet, um tatsächlich in Luftfahrzeugen einzusetzen, also in Flugzeugen, weil man eben da große Speichervolumina brauchen würde. Deshalb würde man schon bei einem flüssigen Kraftstoff wie Kerosin bleiben. Aber im Prinzip ist der Wasserstoff der erste Schritt. Man stellt aus erneuerbarem Strom Wasserstoff her und kann dann mit chemischen Synthesen den Wasserstoff mit CO2 kombinieren und erhält dann am Ende einen flüssigen Kraftstoff, der genauso ist wie Kerosin, nur dass er eben aus CO2, im Idealfall aus der Luft gewonnen, neben erneuerbaren Strom hergestellt wird. Wenn man das eben genau mit diesem Weg macht, dann sind diese E-Fuels nahezu emissionsfrei und würden eben tatsächlich den Weg in ein klimafreundlicheres Fliegen eben auch ebnen.
Wie weit sind die denn von der Einsatzreife noch entfernt?
Also bisher gibt es tatsächlich nur Pilotanlagen, unter anderem eine auch in Dresden. Aber die sind natürlich klein, im kleinen Maßstab. Und deshalb ist es eben umso wichtig, dass das jetzt eben in Pilot- und Demonstrationsvorhaben wirklich im größeren Maßstab gezeigt wird, dass es funktioniert. Und da drängt eben die Zeit. Und dann sind die nächsten 5 Jahre entscheidend, eben diese Technik auch voranzubringen. Ist eigentlich auch eine gute Technik für den deutschen Standort, weil wir eben einen sehr guten Maschinenbau haben, die auch solche Anlagen bauen können. Deshalb ist eigentlich die Technik auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland sehr entscheidend.
Die Bundesregierung will das Fliegen ja ein bisschen verteuern. Ist sie damit auf dem richtigen Weg?
Also wir schlagen auch vor, tatsächlich die Luftverkehrssteuer im ersten Schritt zu erhöhen. Damit ist sie auf dem richtigen Weg. Allerdings würden wir uns natürlich wünschen, dass man es noch stärker erhöht. Weil bisher ist es ja so, dass man die Kurzstreckenflüge um 70% oder zwischen 70% und 80% erhöht, die Mittel- und Langstrecken so ein bisschen mehr wie 40%. Das wird kaum eine Wirkung haben. Also wenn Sie vorher beim Kurzstreckenflug 7,40 Euro rund zahlen und dann zukünftig 13 Euro, und das wird Sie kaum ans Umdenken bringen. Wenn man jetzt wirklich, was ich sagte, eben die Steuerbeträge angleichen möchte, dann müsste man eigentlich die Luftverkehrssteuer verzehnfachen. Dann hätte man erst eine Wettbewerbsgleichheit zu Bahn und Pkw. Das würde eben heißen, nicht 7,40 Euro, sondern 74 Euro für einen Kurzstreckenflug. Bei der Langstrecke nicht 41,50 Euro rund, sondern eben etwas mehr wie 400 Euro. Das klingt dramatisch, aber im Prinzip bedeutet das erstmal, dass überhaupt Gleichheit mit den anderen Verkehrsträgern herrscht. Da sprechen wir noch nicht von irgendeiner CO2-Bepreisung, sondern es geht einfach um Wettbewerbsgleichheit zwischen den Verkehrsträgern.
Soweit Martin Schmidt vom Umweltbundesamt zum Thema Fliegen und Klima. Herzlichen Dank für das Gespräch. Eine Alternative zum Flugzeug ist das Auto, und da soll die Zukunft elektrisch sein. Mit sehr viel Geld versucht die Bundesregierung derzeit, Elektroautos auf den Markt zu drücken. Doch die Kaufprämien haben bisher nur begrenzten Erfolg. Andere Länder sind da weiter, Norwegen etwa oder auch China und die Niederlande. Warum dort mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind als bei uns, dieser Frage ist Ludger Katzmierczak nachgegangen.
Mike van Gemunt ist Flottenmanager beim niederländischen Ingenieurbüro Royal Haskoning. Der Fuhrpark des Unternehmens zählt rund 600 Dienstwagen, darunter immer mehr mit Elektroantrieb.
Wir haben nu ungefähr 225 voll elektrische Autos.
Wir haben derzeit etwa 225 voll elektrische Fahrzeuge im Einsatz oder bestellt. Und wir sind mit diesen E-Autos in den vergangenen beiden Jahren schon mehr als 5 Millionen Kilometer gefahren. Es sind vor allem Betriebe und selbstständige Unternehmer, die den Verkauf von Elektroautos in den Niederlanden stark angekurbelt haben. Denn durch hohe Steuervergünstigungen hat der Staat zuletzt das Fahrzeugleasing für E-Mobile großzügig unterstützt. Während in den Niederlanden 2018 insgesamt gut 13.000 Elektrofahrzeuge verkauft wurden, waren es allein in den ersten 9 Monaten dieses Jahres schon knapp 30.000. Erstmals ist sogar ein Elektroauto der bislang meistverkaufte Neuwagen des Landes, das Modell 3 von Tesla, was durchaus bemerkenswert sei, meint Frank Riek, Dozent für E-Mobilität an der Hochschule Rotterdam.
Technisch sind auch heel wat records gebroken door elektrische auto's.
Technisch haben E-Autos ja schon einige Rekorde gebrochen, auch bei Monatsverkäufen. Aber der Jahresverkauf sagt natürlich viel mehr aus. Das ist ein echter Trend. Und Tesla hat vor dem zweitplatzierten VW Polo einen Vorsprung von 35%. Das ist also auch noch ein sehr großer Abstand. Der Staat gibt keine Zuschüsse zur Kaufsumme. Allerdings ist die Kfz-Steuer nach dem CO2-Ausstoß gestaffelt, sodass Benziner und Diesel alles in allem monatlich bis zu 400 Euro teurer im Unterhalt sein können als die Stromer. Außerdem verfügen die Niederländer nach Norwegen über die größte Ladesäulendichte in Europa. Etwa 75.000 Stationen können angezapft werden, achtmal so viel wie vor 5 Jahren. In Deutschland gibt es gerade mal 17.000. Der Weltmarktführer bei der Herstellung dieser Elektrotankstellen ist denn auch ein Unternehmen aus den Niederlanden. Dass der Run auf Elektroautos ausgerechnet in diesem Jahr so explodiert ist, hat auch damit zu tun, dass vom 1. Januar des kommenden Jahres an einige Steuervorteile wegfallen. Das alleine, so Frank Rieck, erkläre den Absatzboom aber nicht. Auch in Ländern, wo die Steuervorteile geringer sind, laufen die E-Modelle sehr gut. Tesla ist oft Bester seiner Klasse oder das meistverkaufte Auto. Die Technik sei gereift, sagt der Experte. Die Reichweite habe sich deutlich erhöht und die Preise würden sinken. Das mache den Kauf solcher Fahrzeuge interessanter als noch vor 2 oder 3 Jahren. Außerdem hat die Regierung in Den Haag beschlossen, dass vom Jahr 2030 an keine Neufahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotor zugelassen werden dürfen. Auch deshalb, so Mike van Gemunt, habe Royal Haskoning schon vor 2 Jahren damit begonnen, seinen Fuhrpark komplett auf Elektro umzustellen. Außerdem raten wir ja auch unseren Kunden zu nachhaltiger Mobilität und neuen Energieträgern. Und deshalb wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen.
Das ist, was uns betrifft, practice what you preach.
Über die Erfolgsgeschichte des Elektroautos in den Niederlanden war das Ludger Katz-Mirczak. Warum sich Deutschland bei diesem Thema so schwer tut, darum geht es heute Abend auch in unserer Sendung zur Diskussion ab 19.15 Uhr. Manchmal geht es so einfach, man muss nur darauf kommen. In Rom ärgern sich viele Menschen über Plastikmüll, den viele andere Menschen hinterlassen. Unter anderem leere Flaschen, doch die lassen sich jetzt in Fahrkarten umtauschen. Das geht an 3 Automaten der U-Bahn und wird blendend angenommen. Flaschen sammeln für mehr Mobilität. Ein Beitrag von Elisabeth Pongratz.
Die beiden Frauen stehen vor dem Automaten an der U-Bahn-Station Gibro in der Nähe des Petersplatzes. Aus einer großen Tüte holt die eine immer wieder leere Plastikflaschen heraus und steckt sie in die runde Öffnung. Eigentlich sieht das ganz einfach aus, aber
troppo veloce la bottiglia.
Die Flasche ist viel zu schnell. Man darf nicht alle Flaschen zusammen hineinwerfen. Man muss warten, bis die Maschine die erste Flasche geschluckt hat und dann steckst du die zweite rein. Er hat alle zusammen reingetan. Etwas Geduld braucht jeder, der bei dem neuen Recycling-System mitmachen will. Ende Juli stellten die örtlichen Verkehrsbetriebe die Automaten auf. Mit dem Programm Ricicli e Viaggi, Recycle und Reise, können die Einwohner ihre alten Plastikflaschen zurückgeben und dafür Tickets für den Nahverkehr bekommen. Pro Flasche gibt es 5 Cent. Für eine einfache Fahrt in Rom sind mindestens 30 Flaschen nötig. Das Guthaben wird auf einer App gutgeschrieben. Giuliana ist schon oft hier gewesen. Das ist My Cicero, siehst du? Öffne die App. Ich habe jetzt ein Guthaben von 28 Euro. Ich muss 35 Euro haben bis morgen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Für 35 Euro bekommt Giuliana ein Monatsticket. Jedes Mal, wenn sie ihre Flaschen zum Recyceln bringt, muss sie sich auf eine lange Warteschlange einstellen. Der neue Service wird nur an 3 Stationen angeboten. Erst im kommenden Jahr sollen weitere Automaten hinzukommen. Offenbar sind selbst die Verantwortlichen in der Millionenstadt vom großen Ansturm überrascht worden. Vorgestern am Abend bin ich 1,5 Stunden in der Schlange gestanden. Es kommen Leute mit 4, auch 5 so großen Tüten. 1,5 Stunden habe ich mit anderen Leuten gewartet. Trotz dieser Ärgernisse. Es ist ein erster kleiner Erfolg im Kampf gegen den Müll. 750.000 Flaschen seien seit dem Sommer zusammengekommen, so die Verkehrsbetriebe. Rom hat immense Abfallprobleme. Täglich quellen die Casonetti, die großen grauen Abfallcontainer, über. Gerade die Plastikflaschen machen einen immensen Anteil aus. Die meisten Italiener kaufen ihr Wasser abgefüllt. Ein Pfandsystem wie in Deutschland gibt es hier nicht. Für das neue Recyclingprogramm sammeln viele nun in der Familie, bei Nachbarn oder bei Arbeitskollegen, so wie Maurizio.
Hoffentlich setzt sich die Initiative immer mehr durch. Nur 3 Metrostationen sind zu wenig. Es geht schnell und es verklemmt sich immer was in der Maschine. Und die Leute verlieren die Lust, herzukommen.
Dabei ist Bürgermeisterin Virginia Raggi von der 5-Sterne-Bewegung unheimlich stolz. Rom sei die erste europäische Hauptstadt mit solch einem Recycling gegen Fahrscheinprogramm. Zusätzlich kurbelt es den öffentlichen Nahverkehr an. Auch hier hat die Millionenstadt große Probleme. Die Flotte an Bussen, Trambahnen und Metrowagen ist größtenteils veraltet. Viele sind ausrangiert, immer wieder brennen Busse. Doch dafür sind die Fahrscheine günstig. Eine Fahrt kostet 1,50 Euro. Durch das neue System wird zusätzlich das bargeldlose Zahlen vorangetrieben. Denn ohne App geht selbst beim Recyceln nichts mehr.
Aus Rom berichtete Elisabeth Pongratz. Bäume sind gut für das Klima im Kleinen wie im Großen. Sie sorgen für Schatten und Kühlung und sie binden Kohlendioxid. Es gibt also viele Gründe für mehr Bäume und in Dresden setzt eine Initiative jetzt ein Zeichen. Bei der bisher größten Aktion dieser Art in Deutschland will sie 550.000 Bäume pflanzen. Ein Teil davon ist schon in der Erde. Grit Krause berichtet aus Dresden.
So, die Dame, wollen wir mal einen Test machen? Was habt ihr jetzt gepflanzt?
Kai Andersch von der Stiftung Wilderness International schreitet über das Gelände einer ehemaligen Industrieanlage etwas außerhalb von Dresden. Um ihn herum wuseln um die 200 Schüler und Lehrer der Kreuzschule, körbchenweise damit beschäftigt, Bäume und Sträucher in die Erde zu bringen.
Also das Allerwichtigste, darf ich noch mal ganz kurz sagen, ist wirklich das Antreten.
Am Ende des Tages werden es über 11.000 Setzlinge sein, die gepflanzt wurden. Ein Anfang, denn Ziel der Initiative Mein Baum, Mein Dresden sind 550.000 Bäume. Für jeden Einwohner der sächsischen Landeshauptstadt einen. Kai Andersch, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Stiftung Wilderness International, hat das Projekt mitinitiiert.
Unser Fokus liegt dort auf den ganzen spannenden Arten, die vor allen Dingen für die Biodiversität extrem spannend sind. Zum Beispiel eben der Weißdorn, Hasel, Thema Futter für alle möglichen Tiere im Winter, die erste Bienenweide im Frühjahr zum Beispiel. Was die Bäume anbelangt, haben wir natürlich auch welche dabei, wie die Hainbuche als Beispiel. Ideal für ganz viele Insektenarten und zusätzlich noch mehr als ein Dutzend weitere Sträucher und Bäume, die hierher gehören und die fast komplett aus Dresden, aus unserer Heimat, verschwunden sind.
Seit einem Jahr engagieren sich die Mitstreiter, die größtenteils der Kreativszene Dresdens angehören, in diesem Projekt. Alle ausschließlich ehrenamtlich, wobei sie aber die Kompetenzen ihrer Firmen und Start-ups mit einbringen. Wie Tino Kressner, Gründer und Geschäftsführer der Crowdfunding-Plattform Start Next.
Wir haben gemeinsam die Idee entwickelt, für jeden Dresdner einen Baum zu pflanzen, weil es immer mehr Unternehmen gibt, die für jeden Verkauf ihres Produktes einen Baum pflanzen, das aber in Mexiko oder in Brasilien tun, wie zum Beispiel die Suchmaschine Ecosia. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum machen wir nichts hier vor Ort gemeinsam mit den Bürgern in unserer Stadt, in unserer Region?
Vorbilder für ihre Kampagne fanden sie in Indien, wo erst in diesem Jahr landesweit 220 Millionen Bäume an einem Tag gepflanzt wurden. Ähnlich in Äthiopien, da waren es sogar 350 Millionen. Auch wenn sich die 550.000 daneben eher bescheiden ausnehmen, so klingt es dennoch nach groß angelegter Klimarettungsaktion. Allerdings war der ursprüngliche Gedanke von Mein Baum, Mein Dresden ein anderer, erzählt Mitinitiator Tino Kressner.
Unsere Motivation war eigentlich das bessere Stadtklima im Sinne von, wir haben eine gemeinsame Aktion, wo nicht nach Wählerinteressen, wo nach Demografie oder wo nach Herkunft unterschieden wird. Alle reichen sich gemeinsam die Schaufel und schaffen was, diese Aspekte durch das Klima selber, die haben wir keinesfalls so gehofft, dass sie passieren. Die haben aber diese ganze Fragestellung, was wir vorbereitet haben, Fakten, was Bäume wirklich bewirken können, wie viel CO2 sie binden können. Danach hat er nie einer mehr gefragt in der Aktion, weil allen klar war, wir müssen mehr Bäume pflanzen.
Nachdem Kalkulationen erstellt und Pflanzkonzepte erarbeitet wurden, startete im September eine erste Spendenaktion über Start Next. 3 Euro kostete dort ein Setzling und es standen diverse Unterstützerpakete zur Auswahl, angefangen beim Familienangebot mit 5 Bäumen bis hin zur Unternehmensvariante mit 500. Zudem beteiligten sich zahlreiche Firmen mit eigenen Kampagnen an der Sammelaktion, sodass inzwischen über 220.000 Euro zusammengekommen sind. Tino Kressner ist vorerst zufrieden, denn noch gibt es nicht ausreichend Flächen für die Massen an Bäumen und Sträuchern.
Wir haben aktuell Flächen für ca. 75.000 Bäume, die zugesichert sind. Das sind Flächen von der Stadtentwässerung dabei, von Solarwatt, von der NABU und es kommen auch noch Flächen von der Stadt hinzu. Wir werden aber nicht alle Flächen schon dieses Jahr nutzen können. Wir wissen also heute schon, dass wir nächstes Jahr im Herbst weiterpflanzen.
Sag mal, gibt's hier irgendwo noch Schubkarren, wo Erde drin ist?
Die nächsten Pflanzaktionen stehen in Kürze an. Danach heißt es, weiter Geld sammeln, bis das Ziel, nämlich 550.000 Bäume, erreicht ist. Was die Initiative Mein Baum, Mein Dresden aber schon geschafft hat, ist, andere Städte für ihre Idee zu begeistern. Und so heißt es möglicherweise bald auch Mein Baum, Mein Leipzig oder Mein Baum, Mein Hannover.
Über eine große Baumpflanzaktion in Dresden war das Grit Krause.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Einmal einzahlen und lebenslang kassieren, das Modell der Sofortrente hat schon eine gewisse Anziehungskraft. Aber natürlich muss man sehr viel einzahlen, um monatlich einen vergleichsweise bescheidenen Betrag zu kassieren. Ob sich das lohnt, hängt von der eigenen Lebensdauer ab und die kennt natürlich niemand im Voraus. Entscheidungshilfen für alle, die sich für eine Sofortrente interessieren, jetzt im Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Durch eine Erbschaft beispielsweise oder eine verkaufte Wohnung steht manchen Menschen kurz vor dem Ruhestand eine größere Geldsumme zur Verfügung und die soll sinnvoll angelegt werden. Eine Sofortrente garantiert bei einer einmaligen Einzahlung eine monatliche Auszahlung bis zum Lebensende. Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten erläutert.
Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie zahlen genau in dem Moment ein, wo die Rente auch losgehen soll. Sie können aber auch sagen, okay, ich habe jetzt schon ein gutes Stück Geld in der Hand und ich möchte aber erst in 20 Jahren in Rente gehen, dann können Sie das auch tun. Das ist dann eine sogenannte aufgeschobene Rentenversicherung, aber die kann man genauso auch erwerben und kaufen.
Wer sich überlegt, eine Sofortrente zu kaufen, sollte nur einen größeren Betrag investieren. Für etwa 10.000 Euro eingezahltes Geld bekommt man ungefähr 25 bis 30 Euro Monatsrente. Steuerpflichtig ist der Ertragsanteil, der vom Alter bei Rentenbeginn abhängt. Wichtig ist ein stabiler und sicherer Versicherungspartner, sagt Axel Kleinlein.
Da können Sie sich bei uns auf der Page vom Bund der Versicherten schlau machen. Da untersuchen wir jedes Jahr aufs Neue die sogenannten Solvenzberichte. Da kriegen Sie eine Idee davon, wie der Versicherer dasteht. Dann sollten Sie einen Tarif nehmen, der möglichst preisgünstig ist, denn Kosten, die nagen ganz besonders stark an der Attraktivität von so einer Rente.
Das beklagt auch Kerstin Becker-Eiselen von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Wir haben eine Stichprobe gemacht und haben unterstellt, eine 65-jährige Person möchte gerne 50.000 Euro verrenten lassen. Herausgekommen ist, dass es Abschluss- und Vertriebskosten von 2,5% bei einem Anbieter bis zu 6% bei einem anderen gab.
Und das sei viel zu hoch, sagt die Verbraucherschützerin. Wer eine Sofortrente in Erwägung zieht, sollte auch die Überschussbeteiligung im Blick haben, ergänzt Axel Kleinlein.
Wollen Sie eine Rente haben, die besonders stark steigt, aber natürlich mit einer niedrigen Rente beginnt? Oder wollen Sie eine Rente haben, die immer auf dem gleichen Niveau bleibt und womöglich auch mal zwischenzeitlich fallen kann?
Wie man sich auch entscheidet, Verbraucherschützer stehen der Sofortrente eher skeptisch gegenüber. Auch von der Möglichkeit, die Sofortrente vom Ehepartner weiterführen zu lassen, sollte man wegen der hohen Kosten keinen Gebrauch machen. Die Sofortrente rentiere sich nur, wenn man sehr alt wird.
Sie können sich den Spaß machen und einfach mal ausrechnen, wie lange müssen Sie die Rente bekommen, um das Geld rauszubekommen, das Sie mal rein investiert haben. Und das ist zum Teil überraschend lange. Da kann es durchaus sein, dass Sie 110 oder gar 130 Jahre alt werden müssen, damit Sie überhaupt das, was reingesteckt wurde, in Form von Renten rausbekommen haben.
Anlagealternativen in Zeiten von Niedrigzinsen gibt es trotzdem, meint Verbraucherschützerin Becker-Eiselen. Zum Beispiel könne man rechtzeitig vor Rentenbeginn sein Konto bei der Deutschen Rentenversicherung erhöhen.
Es kann eine andere Variante sein, ob man einen Entnahmeplan macht bei der Bank. Es kann auch eine Variante sein, dass man das Geld ganz anders anlegt und sozusagen individuell entnimmt. Alles Möglichkeiten, die muss man aber sicherlich ausloten und auch dazu beraten die Verbraucherzentralen.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Mehr zum Thema Altersvorsorge, speziell für Selbstständige, gibt es morgen ab 10.10 Uhr in der Sendung Marktplatz mit Philipp Banse am Mikrofon. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Dirk Müller zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um Kritik an Bundesaußenminister Heiko Maas.